ARD. Es ist ein wilder Abend in Berlin, in Friedrichshain. Es gibt Bier und Schnaps und jetzt auch Sex. Die Frau riekelt sich nackt auf dem Sofa. Sie will noch mehr. Doch plötzlich wird der Mann, der sie eben noch geküsst hat, wütend. Er schaut auf ihren Hals und dann greift er zu.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei. Und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie noch einmal nachhören in der ARD Audiothek.
Unser Fall heute hat in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei nie eine Rolle gespielt, konnte er auch gar nicht, denn er führt uns zurück zum Anfang der 80er Jahre nach Ost-Berlin, nach Friedrichshain. Eine junge Frau ist das Opfer dort und es ist ein sehr besonderer Fall, der die Ermittler von damals noch heute sehr berührt und sich tief in ihre Erinnerung eingebrannt hat, auch wegen der Brutalität und der dunklen Fantasien des Täters.
Genau, deshalb setzen wir hier gleich am Anfang eine Warnung. Auch wenn wir ganz bewusst auf viele Details in diesem Fall verzichten, einige Schilderungen des Tatablaufs sind aber für das Verständnis hier enorm wichtig. Die lassen sich dann aber nur schwer aushalten.
Die Ermittler von damals, die kennen Sie vielleicht schon, wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören. Und zwar aus unserer Folge Der blutige Handschuh. Da ging es um eine Ost-West-Geschichte und den Tod eines jungen Mannes nach dem Besuch einer Nachtbar in Prenzlauer Berg.
Es sind Thomas Sindermann und Bernd Boris. Beide waren damals noch neu in der Morduntersuchungskommission, so hat man das damals genannt. Junge und auch ehrgeizige Ermittler. Es war einer ihrer ersten Fälle.
Dann lass uns mal langsam zurückgehen in diese Zeit damals und an den Ort des Geschehens. Das war der Stadtbezirk Friedrichshain, die Gegend südlich der Landsberger Allee, also zwischen Petersburger Straße und Storkower Straße. Damals hießen manche Straßen noch anders, aber dazu kommen wir gleich. Los geht's.
Der 23. November 1981 ist ein Montag. Leonid Brezhnev, der damalige Staatschef der Sowjetunion, ist gerade auf Staatsbesuch, und zwar in der Bundesrepublik. Genau das ist auch die Schlagzeile in der DDR, in der Berliner Zeitung an diesem Tag.
Ja, und am Abend zuvor, am Sonntag, hat das ZDF eine neue Unterhaltungsreihe gestartet mit dem Titel Das Traumschiff und Günter König in der Rolle des Kapitäns. Bis heute ein Erfolgsformat mit viel Gefühl und Happy End, nur dass der Kapitän aktuell von Florian Silbereisen gespielt wird.
Ja, natürlich wird Das Traumschiff auch in Ost-Berlin geschaut. Die Sehnsucht nach Palmen, nach Fernländern, nach Sonne und Meer ist da bei vielen besonders groß. Noch dazu Ende November, da war das Wetter so wie jetzt besonders grau und dunkel.
Also, der Traumschiff-Sonntag ist jetzt vorbei. Es ist mittlerweile Montagabend und wir sind in Friedrichshain. Zwei jungen Stromern so ein bisschen durch den Kiez und da fällt ihnen ein großer Container auf, bis zum Rand mit Sperrmüll gefüllt. Offenbar sollte der bald abgeholt werden. Der Container steht an der Weißbach-Ecke Kochernstraße. Wer sich in der Gegend ein bisschen auskennt, das ist das Viertel schräg gegenüber vom SEZ, vom Sport- und Erholungszentrum, das ein paar Monate zuvor im März 81 eröffnet worden war.
Das ist schon ein ziemlicher Kontrast zwischen diesem hochmodernen Gebäude, dem SEZ, und dem Zustand vieler Altbauten im Kiez nebenan. Aber zurück zu diesen beiden Berliner Jungen, die an dem Montagabend im Spätherbst 1981 ja vor einem vollen Sperrmüllcontainer stehen.
Tja, was macht man da so als fast Teenager? Klar, sie klettern rauf. Vielleicht lässt sich da irgendwas Spannendes finden. Und in der Tat entdecken sie einen alten Koffer, der da oben drauf liegt und irgendwie so gar nicht zu dem anderen Müll passt.
Na klar sind sie jetzt neugierig und öffnen diesen Koffer. Das geht sehr leicht, denn er ist nicht verschlossen. Doch was sie dann sehen, das ist ein Schock. Im Koffer liegt ein verstümmelter Frauenkörper. Ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf. Also ein menschlicher Torso. Und auch die Brüste sind abgeschnitten worden.
Ja, was für ein grauenhafter Anblick. Doch die Jungs rennen nicht einfach weg, sie machen genau das Richtige. Sie klettern vom Container herunter und gehen dann zur Polizei, denn einfach irgendwo anrufen per Handy, das gab es damals noch nicht.
Die nächste Polizeidienststelle ist zum Glück nicht weit entfernt, nämlich in der Eberti-Straße, also gleich um die Ecke vom Fundort des Koffers. Und von dort aus wird auch Thomas Sindermann angerufen als Ermittler der Morduntersuchungskommission. Er fährt sofort nach Friedrichshain und trifft dort auf die beiden Schüler.
Die haben das beide, ich glaube, die waren so 12, 13 rum, ziemlich cool genommen aus heutiger Sicht. Ja, also die waren jetzt nicht etwa fertig und sind umgefallen. Nee. Die haben das alles ganz normal gesehen, erstmal. Und dargelegt.
Ja, zwar echte Berliner Jungs halt, aber ich denke mal, die werden dann später noch eine ganze Weile mit diesem Schock zu kämpfen gehabt haben. Für die Polizei beginnt jetzt die Ermittlungsroutine. Die Spurensicherung untersucht den Container und das Gebiet drumherum und der Torso wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Und die zentrale Frage, die ist zunächst klar, wer ist die Tote?
Natürlich wird zuerst geprüft, wird irgendeine Frau vermisst, deren Aussehen zu der Toten passen könnte. Nach der Untersuchung des Torsos beschreiben die Gerichtsmediziner diese Frau, die da im Koffer gefunden worden war, eher als klein und zierlich, so zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt. Der Koffer mit dem Torso wog insgesamt 52 Kilo. Doch der Abgleich mit sämtlichen aktuellen Vermisstenfällen in Berlin ergab keinen Treffer.
Eine Erklärung könnte sein, dass die Frau noch nicht lange tot war. Nach Einschätzung der Ärzte maximal einen Tag. Und vermutlich ist die junge Frau, bevor die Leiche zerteilt wurde, erwürgt worden. Auch wenn der Kopf nach wie vor verschwunden ist, am Hals lassen sich Spuren von stumpfer Gewalt finden, was dafür spricht, dass da jemand mit kräftigen Händen zugedrückt hat.
Das heißt also, wenn die Frau erst einen Tag tot ist, dann liegt die Tatzeit wahrscheinlich in der Nacht davor. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag, vielleicht auch am frühen Montagmorgen.
Genau, schon mal ein wichtiger Hinweis in diesen Ermittlungen. Und dann gibt es aus der Gerichtsmedizin eine weitere Information, die noch mehr Brisanz in diesen Fall bringt. Das Opfer hatte schon mal ein Kind geboren. Doch wo ist dieses Kind jetzt? Ist es irgendwo allein zu Hause und wartet auf seine Mutter? Das erhöht den Druck auf die Morduntersuchungskommission.
Aber erstmal war es für uns jetzt ein Einsatz, den wir sofort angehen mussten. Es sind umfangreiche Ermittlungen in der Straße vorgenommen worden. Unter Zuhilfeleistung von der Schutzpolizei, von zugeordneten Kräften, der VP-Inspektion und so weiter alles. Spielt dann auch noch eine Rolle?
Also da wird mit großem Aufwand und unter Zeitdruck ermittelt. Mit dabei viele Polizisten, die sonst nie mit Mordfällen irgendetwas zu tun haben. Denn mehr als den Fundort, also diesen Container und den Koffer, haben die Kriminalisten zu diesem Zeitpunkt nicht.
Doch im und am Koffer werden keine Spuren gefunden, die die Ermittler irgendwie voranbringen, außer ein paar Hundehaare. Dass genau die noch eine wichtige Rolle in dem Fall spielen werden, das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
Aber immerhin eines ist ja sofort klar. Der Fundort der Leiche kann nicht der Tatort sein. Der Torso wurde mit dem Koffer zum Sperrmüllcontainer gebracht. Aber wo ist die Frau dann ermordet worden? Und wo sind die anderen Leichenteile? Der Kopf, die Arme, die Beine?
Ja, darauf gibt es noch keine Antwort, aber klar ist, irgendjemand muss den Koffer mit dem Torso hierher gebracht und auf den Container geworfen haben. Das war ja kein leichter Koffer, mehr als 50 Kilo schwer. Und es war auch kein Rollkoffer, sowas gab es ja damals in der DDR noch nicht.
Gab es nicht. Das heißt, in der Morduntersuchungskommission beginnt jetzt die sogenannte Versionsbildung. Man überlegt sich verschiedene Varianten. Was könnte der Täter gedacht oder getan haben? Und wie könnte dieser Koffer dann in den Container gekommen sein? Bernd Boris ist damals als junger Kriminalist bei diesen Beratungen dabei.
Beginnen wir mal mit dem negativen Teil. Wenn wir jemanden Täter gehabt hätten, der den Koffer mit dem Torso, mit dem Auto irgendwoher dorthin gebracht hätten, das wäre so der Worst Case, hätten wir ganz schlechte Karten gehabt.
Ja, das ist in der Tat die Frage. kam der Täter von weiter her mit dem Auto und hat den Koffer einfach dort im Sperrmüllcontainer abgeladen, weil die Gelegenheit gerade günstig war? Oder stammt er aus der näheren Umgebung und hat den schweren Koffer ohne Auto selbst zum Container geschleppt?
Deshalb werden natürlich auch die Bewohner der Häuser in der Nähe dieses Containers befragt. Hat jemand also beobachtet, wie ein schwerer Koffer durchs Viertel getragen wurde? Oder hat jemand ein Auto gesehen, irgendwann in der Nacht, das da an diesem Container gehalten hat und aus dem etwas ausgeladen worden ist?
Ja, und am besten gleich mit Autotyp und Kennzeichen, das wäre natürlich ideal gewesen. Aber es gibt niemanden, dem etwas aufgefallen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ohnehin glauben die Ermittler nicht so sehr an die Autovariante. Dazu noch einmal Bernd Borries.
Dann haben die Altforderungen, denn ich war zumindest relativ neu dabei, haben mir gesagt, wir suchen jemanden aus der Gegend.
Also besonders die erfahrenen Mordermittler gehen davon aus, dass der Täter irgendwo aus der Umgebung des Fundortes der Leiche kommen musste. Dafür spricht zum Beispiel, dass der Container mitten in einem Kiez gestanden hat, in einer eher ruhigen Straße ohne großen Durchgangsverkehr. Also wahrscheinlich wusste der Täter, dass dieser Container dort stand und hat ihn zielgerichtet ausgewählt.
Das heißt dann aber auch, er hat den Koffer selbst zum Container geschleppt, woraus sich sofort die nächste Frage ergibt: Wie weit kann jemand so eine Last von gut 50 Kilo getragen haben? Welchen Radius rund um den Container kann man da ziehen für die weiteren Suchmaßnahmen? 100 Meter, 500 Meter oder gar 1000?
Um das möglichst realistisch einschätzen zu können, entscheiden sich die Ermittler um Bernd Borries für ein Experiment.
Und dazu beladen wir einen Koffer mit dem Gesamtgewicht, also Tara und Netto, 52 Kilogramm. Und da wurde dann jemand von der operativen Fahndungsgruppe, vergleichbar MEK jetzt, gesucht, der groß, kräftig war. Und es wurde entschieden, der darf 5 bis 7 Mal absetzen. Und dann wurde noch ein 100 oder 200 Meter draufgegeben und habe gesagt, aus dem Kreis kommt der Täter. Wenn er da nicht herkommt, dann wird es langwierig.
Ja, das war sicher ein skurriles Bild für alle zufälligen Augenzeugen, die das Experiment damals in Friedrichshain beobachten konnten. Da schleppt ein kräftiger Mann einen offenbar schweren Koffer, einen sehr schweren Koffer durch die Straßen und wird dabei von Polizisten beobachtet.
Der Start war am Container und dann ging es so gut wie möglich geradeaus. Ein paar Mal absetzen, haben wir ja gehört, war erlaubt, 5 bis 7 Mal. Und an dem Punkt, an dem die Kraft dann alle war, da wurde der Endpunkt gesetzt. Dann noch ein paar Meter Puffer draufgegeben und daraus ergab sich dann der Suchkreis rund um den Container. In diesem Bereich müsste der Täter zu finden sein. So war zumindest die Hoffnung der Ermittler.
Ja, und jeder, der schon mal einen Sack Zement geschleppt hat, der weiß, das schafft man nicht unendlich weit. Ich meine die großen 50-Kilo-Säcke von früher. Heute gibt es sie aus Arbeitsschutzgründen fast kaum noch. Da gibt es nur noch 25-Kilo-Säcke. Also, was denkst du, wie weit hat es der Polizist geschafft?
Also ein bisschen trainiert müssen Polizisten ja sein. Vielleicht 400 Meter, also so eine Stadionrunde vielleicht.
Fast richtig, gut geschätzt. Am Ende waren es 500 Meter, die er geschafft hat. Dann wurden nochmal 100 Meter obendrauf gegeben. Insgesamt waren es also 600 Meter. Und dieser Radius rund um den Container war dann das Suchgebiet für die Polizei.
In diesem Umkreis werden jetzt alle Häuser abgeklappert. An allen Wohnungstüren wird geklingelt und jeder Keller wird da durchsucht. Das ging damals in der DDR noch einfacher, als es heute ist. Der Aufwand ist trotzdem enorm groß, denn noch gibt es ja die Befürchtung, dass da möglicherweise irgendwo ein kleines Kind auf seine Mutter wartet.
Genau, es muss also schnell gehen. Deshalb werden alle verfügbaren Kräfte losgeschickt. Schutzpolizisten, Kriminalpolizisten, aber auch Leute aus der Verwaltung. Mehr als 100 Personen sind unterwegs in dem Suchgebiet an der heutigen Landsberger Allee. Auch alle Mülltonnen werden gecheckt auf der Suche nach den restlichen Leichenteilen. Bernd Borries war damals für diesen Einsatz zuständig.
Bei der Dichte, die wir damals in dem Bereich hatten, ist ja nicht mehr, das war ja alles eng bewohnt. Es waren ja mehrere tausend Leute, die dort wohnten. Es waren ja die Hinterhöfe, die jetzt ja zum Teil entkernt wurden, die waren ja alle bewohnt.
Ja, aber trotz dieses Riesenaufwandes, das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd, denn es wird nichts gefunden, so war die Rückmeldung der vielen Polizisten. Kein verlassenes Kind, keine Blutspuren, keine weiteren Leichenteile, also keine Arme, keine Beine und kein Kopf. Und es gibt noch immer niemanden, der eine junge Frau vermisst. Gibt es da vielleicht doch einen Denkfehler bei den Ermittlern?
Die Mordermittler um Thomas Sindermann und Bernd Boris checken nochmal alles, was sie bislang wissen. Und während sie gerade dabei sind, neue Fahndungsansätze zu entwickeln, gibt es plötzlich eine Nachricht, auf die sie alle seit 2 Tagen gewartet haben.
Ein älteres Ehepaar aus Friedrichshain kommt zur Polizei und meldet seine Tochter als vermisst. Die beiden hatten ihren 4-jährigen Enkel, also den Sohn ihrer Tochter, über das Wochenende in Betreuung. Und nun war die Tochter nicht wie verabredet zurückgekommen, um ihn wieder abzuholen. Sie war auch nicht zu erreichen. Die Eltern machen sich deshalb große Sorgen um ihre Tochter, aber auch um den Enkel, der eigentlich in den Kindergarten gehen müsste.
Jetzt könnte man vielleicht denken, warum ging das Ehepaar erst 2 Tage nach dem Fund der Leiche zur Polizei? Die müssen doch längst mitbekommen haben, dass da eine junge Frau umgebracht worden ist. Nee, mussten sie nicht. In der DDR wurde über Verbrechen nur selten öffentlich berichtet. Es gab auch kein Internet und keine Social-Media-Kanäle. Und da die Eltern nicht in dem Suchgebiet rund um den Container wohnten, hatten sie bis dahin von dem Leichenfund noch nichts gehört.
Für die Mordermittler ist aber schnell klar, diese Vermisstmeldung verändert alles. Denn die Tote aus dem Koffer ist die Tochter des Ehepaars und die Mutter des kleinen Jungen. Jetzt gibt es also einen Namen, eine Adresse und auch eine Lebensgeschichte. Und die Erleichterung bei den Ermittlern ist da wirklich groß. Das Kind, um das sich alle gesorgt hatten, ist sicher. Es ist bei den Großeltern.
Aber für die ist die Nachricht vom Tod ihrer Tochter natürlich ein Schock.
Ja.
Doch jetzt helfen sie der Polizei bei den Ermittlungen. Das Opfer heißt Bärbel L. Die junge Frau wohnte mit ihrem Sohn ca. 800 Meter vom Fundort des Koffers entfernt, also etwas außerhalb des Suchgebietes. Doch die Grundannahme, dass das Verbrechen irgendwo im Kiez in der Nähe des Containers passiert sein muss, die war offenbar erstmal richtig.
Natürlich wird jetzt die Wohnung von Bärbel L. untersucht, doch offenbar war das nicht der Tatort. Also es finden sich keine Blut- oder Kampfspuren. Und wenn man von einer Beziehungstat ausgeht, auch keine Hinweise auf einen Freund oder Bekannten, der vielleicht als Täter in Betracht kommt.
Offiziell war Bärbel L. verheiratet, aber ihr Mann war gerade im Gefängnis. Warum genau, das haben wir nicht mehr recherchieren können. Auf jeden Fall lebte sie allein mit ihrem Sohn in der Wohnung, hatte aber immer wieder wechselnde Männerbekanntschaften und war auch in den umliegenden Kneipen häufiger zu Gast.
Ich glaube, man könnte sagen, sie schaffte es zu der Zeit gerade so, ihr Leben, auch die Betreuung ihres Sohnes, halbwegs im Griff zu behalten. Ohne die Hilfe ihrer Eltern wäre da wahrscheinlich das Jugendamt eingeschritten.
Aber wie jetzt weiter? Die Mordermittler überlegen, ob der Suchradius noch einmal vergrößert werden muss. Vielleicht liegt ja auch die Tatwohnung außerhalb der bisherigen Grenzen. Aber wie kam dann der Koffer zum Container? Lohnt der erneute Aufwand oder gibt es vielleicht doch eine andere Idee, einen anderen Ermittlungsansatz?
Ja, vielleicht weiß ja der kleine Sohn etwas von Bärbel L. Irgendetwas, was die Ermittlungen voranbringen könnte. Möglicherweise gibt es da einen Bekannten, den Bärbel L. zuletzt häufiger getroffen hatte. Der Sohn ist zwar erst 4, aber er wirkt recht aufgeweckt und neugierig. Vielleicht hat er also irgendetwas mitbekommen.
Nun ist so eine Befragung von kleinen Kindern immer sehr heikel, gerade nach so einem Schock wie dem Verlust der Mutter. Außerdem haben Kinder oft eine blühende Fantasie. Also was stimmt nicht an einer Aussage? Heute würde es bei solch einer Befragung immer eine psychologische Betreuung geben und extra Räume mit Spielsachen und Kuschelecken. Aber damals war das anders.
Im November 1981 gibt es das alles in der DDR noch nicht. Nachdem die Großeltern der Befragung ihres Enkels zugestimmt hatten, liegt es jetzt allein an den Ermittlern, mit dem Kind so zu reden, dass es Vertrauen fasst und vielleicht ja dann Dinge erzählt, die es sonst für sich behalten würde. Klar war, der Junge sollte nicht bedrängt werden und schon gar nicht verunsichert werden. Man entscheidet sich dafür, einen sehr jungen Kollegen für diese Aufgabe einzusetzen.
Es war ein ehemaliger Ich war ein Hospitant von der Sektion Kriminalistik, genau, der hat dort promoviert. Und der ist mit dem Kind vom Opfer, also wirklich im positiven Sinn, stundenlang durchs Polizeipräsidium. Das Kind fuhr auch gerne Paternoster, das gab es damals noch. Und es war Tatsache so, dass dieser hospitierende Mitarbeiter sich sehr viel, also wirklich Zeit genommen hat mit dem Jungen in Ruhe, ohne ihn zu bedrängen. Die waren unten in der Kantine, habe ich ihn selber durch Zufall gesehen, wo die beiden da saßen. Hat die viel spielerisch mit ihm gemacht.
Ja, dieser junge Hospitant versucht also sehr geschickt Vertrauen aufzubauen. Immer wieder fährt er mit dem Jungen im Polizeigebäude Paternoster, weil der diesen offenen Fahrstuhl so spannend findet. Und er zeigt ihm mit großer Geduld, was Polizisten so machen den ganzen Tag. Und das ist natürlich ein Traum für so einen kleinen Jungen.
Ja, und so gelingt es aber letztendlich dem jungen Ermittler, dass das Kind sich nach und nach öffnet und vor allen Dingen zu erzählen beginnt. Und dann reden die beiden. Sie reden über die Bekannten, über die neuen Freunde der Mutter.
Und da kam auch der Hinweis auf einen Hundejürgen. Da wir von dem Hundehaar wussten, war dann klar, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs.
Genau, denn im Koffer mit dem Torso waren ja Hundehaare gefunden worden. War das jetzt endlich eine heiße Spur? Doch leider kennt das Kind nur den Vornamen des Mannes, Jürgen. Den Namen Hundejürgen hatte der Junge ihm selbst gegeben, weil er von dessen Hund so beeindruckt war.
Aber vielleicht weiß der Junge ja doch noch mehr. Und richtig, etwas später erzählt das Kind seinem neuen großen Freund, also diesen jungen Hospitanten bei der Polizei, dass er den Hundejürgen auch schon mal besucht hat, gemeinsam mit seiner Mama, und dass er weiß, wo er wohnt.
Ja, das ist natürlich jetzt so ein entscheidender Moment in den Ermittlungen. Erzählt das Kind die Wahrheit? Und vor allem kann es sich an die genaue Adresse erinnern, die Straße, den Hauseingang. Der Junge war gerade mal 4. Die Ermittler entscheiden sich für ein kleines Spiel.
Denn wie viele kleine Kinder träumt dieser Junge davon, mal mit einem Polizeiauto mitfahren zu können. So richtig mit Blaulicht und allem drum und dran. Diesen Wunsch wollen ihm die Kriminalisten natürlich gern erfüllen, aber mit einem Hintergedanken. Vielleicht kann er ihnen ja während der Fahrt in dem Polizeiwagen zeigen, wo dieser Hundejürgen wohnt.
Danach sind die dann mit dem Auto und Kraftfahrer losgefahren, und der ist auch gerne Auto gefahren, der Kleine, und haben ihn dann irgendwann zu dem Haus des Täters geführt.
Ja, und jetzt zeigt der Junge auf das Haus, in dem der Hundejürgen wohnt. Das liegt in der Heidenfeldstraße, keine 300 Meter vom Container, vom Fundort des Koffers entfernt. Ist das der Durchbruch in diesem Fall?
Könnte man sofort vermuten, aber und das lässt die Ermittler tatsächlich erstmal zweifeln. Dieses Haus liegt mitten im bereits durchsuchten Gebiet. Hier waren überall schon Polizisten, hier wurde alles durchsucht, alle Bewohner befragt. Und auch in den Wohnungen waren die Polizisten gewesen und hatten nichts Verdächtiges zurückgemeldet. Ist es also doch die falsche Spur?
Wir fassen noch mal zusammen. Im Koffer, in dem der Torso einer jungen Frau gefunden wurde, hat die Kriminaltechnik Hundehaare entdeckt. Der kleine Sohn des Opfers führt die Polizisten jetzt zu einem Haus, in dem ein Bekannter seiner Mutter wohnen soll. Er nennt ihn Hundejürgen, weil er einen Hund besitzt. Das macht den Mann natürlich verdächtig.
In der dritten Etage dieses Hauses wohnt tatsächlich ein Jürgen, Jürgen S. Die Ermittler klingeln bei ihm. Als er öffnet, steht vor dem Polizisten ein eher schmächtiger junger Mann in ziemlich schmuddligen Arbeitsklamotten. Er sieht nicht so wirklich wie jemand aus, der eine Frau kaltblütig zerstückeln würde. Wer ist dieser Mann, der da plötzlich unter Verdacht steht?
Das finden die Ermittler schnell heraus. Jürgen S. ist 23 Jahre alt und mit 3 Geschwistern aufgewachsen. Er hat die Schule nach 10 Jahren mit dem Abschluss der 9. Klasse abgebrochen. Danach hat er in verschiedenen Jobs gearbeitet. Gerade ist er bei der Deutschen Reichsbahn als Wagenreiniger beschäftigt.
Wichtig ist auch, Jürgen S. ist nicht vorbestraft und auch sonst nicht weiter aufgefallen. Allerdings war es in letzter Zeit immer häufiger zu Fehltagen und sogar Arbeitsverweigerungen gekommen. Das berichten seine Kollegen. In seiner Freizeit ist er oft in Kneipen unterwegs, trinkt gerne, ist aber angeblich kein Alkoholiker.
Und dann stellt sich heraus, auf diesen Kneipentouren im Kiez hat er vor ein paar Jahren auch Bärbel L. und ihren Mann kennengelernt. Man traf sich recht regelmäßig, hat sich dann aber für 2-3 Jahre aus den Augen verloren. Erst seitdem der Ehemann im Gefängnis ist, hat er wieder Kontakt zu Bärbel L., die ihn zuletzt ab und zu auch in seiner Wohnung besucht hat.
Auch ihren kleinen Sohn bringt Bärbel L. manchmal mit. Jürgen S. mag den Jungen, seine Neugier, seine Fröhlichkeit. Und offenbar, so erzählt er es der Polizei, will Bärbel L. mehr. Doch all die Annäherungsversuche der jungen Frau gehen ihm zunehmend auf die Nerven. Denn er hat gerade eine neue Freundin und will diese Beziehung nicht aufs Spiel setzen.
Ja, und jetzt kommt's. Offenbar ist der Bärbel L. gegenüber nicht wirklich konsequent. Zwar ärgert es ihn, dass sie immer wieder versucht, ihn quasi rumzukriegen und auch ins Bett zu bekommen, aber nur selten sagt er dann nein. Die beiden sind kein Paar, aber sie haben Sex.
Wir haben ja schon erwähnt, Jürgen S. ist ein eher schmächtiger Mann. Sollte er es wirklich geschafft haben, eine Frau zu zerteilen und dann einen zentnerschweren Koffer mehrere hundert Meter durch den Kiez zu tragen? Ermittler Bernd Boris zweifelt zunächst. Doch als er dann die Wohnung betritt, weiß er, sie sind an der richtigen Adresse.
Denn in der Wohnung stinkt es erbärmlich nach Verwesung und nach verbranntem Fleisch. Deshalb können die Mordermittler Bernd Boris und Thomas Sindermann bis heute nicht verstehen, warum Jürgen S. nicht schon bei den ersten Suchmaßnahmen, bei den ersten Befragungen entdeckt worden ist. Denn genau in dieser Wohnung waren schon einmal Polizisten und das nur 1-2 Tage zuvor.
Was mich geärgert hat, ist, weil wir die Hausermittlungen in diesem definierten Bereich sehr intensiv betrieben haben, aber eben nicht durch Mitarbeiter mit der MOK, die hätten es nur der MOK, die hätten es nicht geschafft. Also dieses, und man ist auch deutlich über den Personalstand der erweiterten Morduntersuchungskommission hinausgegangen, sondern hat alle Polizisten, die im Präsidium verfügbar waren, genommen und die haben Hausermittlungen durchgeführt, mit dem negativen Ergebnis, dass dort 2 Kollegen in der Wohnung saßen und nichts gemerkt haben. Was für mich unvorstellbar ist.
Das hat uns ja auch gefragt, warum haben das die Ersten, die in der Wohnung waren? Darüber haben wir auch diskutiert. Wie kann das sein, dass ich mich auf eine Couch setze, wo gerade von innen der Kopf abgeschnitten wurde? Ja, das muss ich da mitkriegen. Da muss ich nicht mal Polizist sein. Ja, aber es war so. Weil die Leute dann immer so rangehen, bei ihnen passiert nichts. Ja, bei ihnen wird die Leiche nie gefunden. Ja. So ist das Leben leider. Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen. Da haben wirklich 2 Polizisten in der Wohnung dieses Jürgen S. auf der Couch gesessen, in einer Wohnung, in der kurz vorher ein Mensch zerstückelt worden ist mit all dem Blut, all den Umständen und sie haben angeblich nichts bemerkt.
Ja, unglaublich, ne? Wahrscheinlich hat Thomas Sindermann ja recht, wenn er sagt, dass Menschen, die sonst nichts mit Mord und Totschlag zu tun haben, sich vieles einfach nicht vorstellen können und wollen auch und dann eben auch die Zeichen und Hinweise übersehen oder eben nicht wahrhaben wollen.
Und dann noch dieser schmächtige Typ, der etwas schmuddelig aussieht, dem haben die ersten Polizisten das vermutlich nicht zugetraut. Und dann einfach gedacht, naja, ist ein bisschen komisch hier, sieht auch ziemlich verwahrlost aus. Der Typ kann es aber nicht gewesen sein. Der kriegt sowas nicht hin.
Und ich glaube, genau das ist der Grund, dass die heutigen Mordermittler gerade in Berlin sagen, wir ermitteln viel lieber mit unseren eigenen Leuten. Lieber weniger Polizisten im Einsatz, aber dann welche, denen man vertrauen kann, auf die man sich verlassen kann. Je mehr unerfahrene Polizisten aus anderen Bereichen dazukommen, desto eher wird etwas Wichtiges übersehen.
So wie in unserem Fall heute, wobei die Zeichen ja doch sehr deutlich waren, das muss man einfach hinbekommen eigentlich. Denn offenbar hatte Jürgen S. versucht, die anderen Leichenteile in der Wohnung zu verbrennen. Bernd Boris kann das noch immer nicht fassen.
Weil das ist so ein markanter Geruch. Nach dem, was dort veranstaltet wurde durch den Täter, diese Verbrennung. Also wer das einmal gerochen hat, der richtet doch heute noch, um das alles so zu sagen.
Als die Ermittler dann Jürgen S. mit dem Mordverdacht konfrontieren, gibt er die Tat zum Erstaunen aller sofort zu. Es wäre allerdings auch schwierig geworden, da irgendwas zu leugnen. Die Wohnung war voller eindeutiger Spuren. Jürgen S. wird noch in seiner Wohnung festgenommen und dann zur Vernehmung ins Präsidium der Volkspolizei gebracht. Das war damals in der Hans-Beimler-Straße in Berlin-Mitte. Die heißt heute auch anders, nämlich Bernhard-Weiß-Straße.
Der andere Ermittler Thomas Sindermann bleibt mit der Spurensicherung noch vor Ort in Friedrichshain in dieser Wohnung von Jürgen S. Und was er jetzt aus seiner Erinnerung zu den Spuren und zum Tathergang schildert, das ist nichts für schwache Gemüter. Das hier ist also nochmal eine kleine Warnung vorm Weiterhören.
Ich bin am Tatort geblieben mit unserer Kriminaltechnik und wir haben die Wohnung durchsucht. Und haben auch etliche Spuren festgestellt, einmal auf der Couch. Und ich weiß auch, ich glaube, sowas war ich selber, wir haben eine Brustwarze vorgefunden, auf dem Teppich im Wohnzimmer, wo wir dann festgestellt haben, die hat derjenige abgebissen und dorthin gespuckt.
Ja, ja, es ist wirklich heftig. Ist Jürgen S., dieser schmale Junge und eigentlich unscheinbare Mann, ein gefährlicher Sadist? Das ist eine Frage, die auch später vor Gericht noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Auch in der Vernehmung wiederholt Jürgen S. sein Geständnis und das gleich mehrfach. Nach und nach kann jetzt aufgrund seiner Aussagen und der Spurenlage vor Ort nachvollzogen werden, was in dieser Nacht zum 23. November 1981 in seiner Wohnung passiert ist.
Bärbel L. hatte sich in den letzten Monaten vor ihrem Tod mehrfach Geld von Jürgen S. geborgt, insgesamt 200 Mark. Die wollte er nun endlich wiederhaben und Bärbel L. hatte versprochen, so erzählt er das, ihm das Geld an diesem Sonntagabend in der Kneipe zurückzugeben.
Doch als man sich dann in der Kneipe traf, hatte sie wieder kein Geld dabei und vertröstete ihn wieder. Er ging darauf ein und so lief der Abend dann ab wie viele. Man trank gemeinsam, man trank viel. Befragungen in der Kneipe haben später ergeben, dass Bärbel L. dort 10 Glas Bier und Jürgen S. etwa 20 Glas Bier getrunken hätten, bevor sie dann gemeinsam in die Wohnung gegangen sind.
Ja, dort ging es dann sogar noch weiter. Eine Flasche Wein und eine Flasche Korn. In der Gerichtsmedizin wurde festgestellt, dass die junge Frau kurz vor ihrem Tod mindestens 2,7 Promille Blutalkohol hatte. Für Menschen, die nicht an Alkohol gewöhnt sind, ist das schon lebensbedrohlich.
Bei Bärbel L. und Jürgen S. war das offenbar anders. Sie haben zumindest körperlich noch ganz gut funktioniert, denn jetzt haben die beiden in der Wohnung Sex. Vielleicht hatte Bärbel L. gehofft, ihre Schulden auf diese Weise begleichen zu können. Vielleicht hat sie Jürgen S. wirklich gemocht und etwas Wärme bei ihm einfach nur gesucht. Das alles wissen wir nicht. Aber dann tickt Jürgen S. plötzlich aus.
Er selbst beschreibt das so. Mitten im Geschlechtsverkehr muss er plötzlich an seine Freundin denken, die er ja doch eigentlich nicht betrügen und nicht verlieren wollte. Und plötzlich ekelt er sich vor der Frau, die da unter ihm liegt. Er wird wütend und bricht den Geschlechtsverkehr ab. Dann legt er seine Hände um ihren Hals und drückt zu, bis sich Bärbel L. nicht mehr bewegt.
Laut Aussagen der Gerichtsmediziner war Bärbel L. zu diesem Zeitpunkt vermutlich bewusstlos, aber nicht tot. Doch Jürgen S. glaubt das offenbar. Dennoch will er, so beschreibt er das dann, sicher sein, dass die junge Mutter nicht doch wieder wach wird. Thomas Sindermann schildert, was Jürgen S. dann getan hat.
Er hat als erstes ein Küchenmesser geholt aus der Küche, ein ziemlich scharfes, und hat ihr die Kehle durchtrennt. Ja. Dabei hat er festgestellt, was logisch ist, es läuft Blut raus und er will seine Couch nicht versauen und hat sie in die Küche geschleppt und war dann der Meinung, jetzt muss er sie zerteilen, um sie wegzuwerfen. Er hat es geschafft mit einer Säge, von eben so einem speziellen Messer, die Gliedmaßen abzutrennen. Und dann hat er es auch geschafft, mit dem Messer die Brüste zu entfernen, was er hätte gar nicht machen müssen. Ja, also die hätten auch noch in den Koffer mit reingepasst. aber er hat es gemacht.
Und das ist wirklich eine spannende Frage. Was tut ein Täter über das eigentlich notwendige Maß hinaus? Die meisten Leichen werden von ihren Mördern ja aus ganz praktischen Gründen zerteilt, weil sich der Körper dann leichter transportieren und wegbringen lässt.
Das war offenbar auch hier so. Jürgen S. trennt die Arme, die Beine und auch den Kopf vom Rest des Körpers ab. So passt der Torso dann in diesen Koffer. Und die Beine zersägt er dann später noch einmal an den Kniegelenken.
Ja, aber dann macht er etwas, was er nicht hätte tun müssen, um die Leiche aus der Wohnung zu bringen und verschwinden zu lassen. Er verstümmelt den Torso an den Brüsten und den Genitalien. Und offenbar hat ihm das Vergnügen bereitet, eine dunkle Fantasie, die er sich so erfüllen konnte, denn während er die Leiche zerteilt, hat er in der Küche dazu masturbiert.
Später greift er sich dann einen alten Koffer aus der Wohnung, in dem er Werkzeug aufbewahrt hatte, leert den aus und packt dann den Torso hinein. Dann schleppt er diesen schweren Koffer durch die Straßen seines Viertels, entdeckt den Sperrmüllcontainer und wuchtet den Koffer hinein.
Das heißt, den Torso, den hat er jetzt beseitigt. Aber wohin mit den Armen und Beinen und mit dem Kopf? Auch da hat er eine Idee und lässt sich auch von kleinen Rückschlägen nicht beirren.
Er hat Beine und Arme in einen Ofen gesteckt. Ich glaube, der stand zwischen Küche und Wohnzimmer und hatte funktioniert. Aber ich sag's mal, das Fett der Teile ist aus dem Ofen rausgelaufen. Und ihm selber, daran kam ich ohne Ende, hat er uns auch erzählt, ihm ist schlecht geworden. Ja? Aber er hat es erstmal geschafft, die zu beseitigen, sodass die ersten Ermittler, die da waren, oder Polizisten, sag ich mal, das nicht gefunden haben. Dann hat er noch versucht, den Kopf zu entfernen. Den wollte er auch verbrennen. Der passte aber nicht durch die Luke vom Ofen. Also hat er versucht, den zu zerkleinern. Mit dem Hammer. Hat er auch nicht so geschafft, dass er ihn weggekriegt hat. Er hat ihn dann nur in Mülleimer gepackt und unten im Hausmüll verschwinden lassen. Er hat Sachen draufgelegt.
Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man nur zuhört, allein schon davon, muss man einen kurzen Moment mal durchatmen. Kommen wir zum Geständnis zurück von Jürgen S. In den ersten Vernehmungen wollten die Ermittler sicher gehen, dass dieser schmächtige Mann tatsächlich es geschafft hatte, diesen schweren Koffer mit dem Torso die lange Strecke von seiner Wohnung bis zum Container zu schleppen.
Klar, man wollte keine Überraschung erleben vor Gericht und alle Vorwürfe zweifelsfrei beweisen können. Deshalb wird jetzt gemeinsam mit Jürgen S. der Transport des 50-Kilo-Koffers von der Wohnung bis zum Container, vom Tatort bis zum Fundort nachgestellt. Thomas Sindermann war dabei.
Das war auch generell bei uns so üblich, dass wir das nach einigen Vernehmungen, also eine ganze Zeit später, nochmal im Beisein der Staatsanwältin dokumentiert haben und auch fürs Gericht. Und weil wir uns gefragt haben, wie schafft der kleine Hämpfling, diesen schweren Koffer zu tragen? Er hat geastet, er hat es geschafft. Ja, außerdem muss man immer davon ausgehen, das sind keine normalen Verhältnisse, auch nicht für einen Täter. Da schafft man manchmal, wie man sagt, Unmenschliches. Und er war der Meinung, er muss die Reste der Leiche wegbringen. Und dann, der hat es geschafft. Abends im Dunkeln, noch ohne, dass ihn jemand gesehen hat, soweit ich weiß, diesen schweren Koffer darunter zu asten und dann den Koffer raufzukriegen auf den Container. Das war ohne Leistung. Ja, das war in einer Höhe von 1,20 Meter bis 1,40 Meter, 50 so. Ja. Und der hat es geschafft, auch beim Zeigen, obwohl er da geastet hat.
Auch vor Gericht wiederholt Jürgen S. sein Geständnis und bleibt bei seinem Motiv. Er wollte seine neue Freundin nicht betrügen und damit vielleicht verlieren. Und als ihm klar wurde, so sagt er das, dass er wieder verführt worden ist, da kam plötzlich diese Wut, dieser Hass auf, vor allem auf Bärbel L. Aus seiner Sicht trug sie die Schuld an dieser Situation.
Aber dann kam ja noch diese Lust am Töten, Verletzen, Verstümmeln dazu. Laut dem psychiatrischen Gutachten, ich zitiere mal daraus, heißt es nämlich, lag bei dem Angeklagten eine aktuelle Neigung zum sadistischen Handeln vor, ohne auf einer generellen perversen Neigung zu beruhen.
Das hat sich auch in seinem Verhalten nach der Tat gezeigt, so urteilt das Gericht. Da gab es eine Mischung aus sogenannter offensiver und defensiver Leichenzerstückelung. Das Abbeißen der Brustwarzen, das Abschneiden der Brüste wurde als offensive Leichenzerstückelung gewertet, da Jürgen S. dabei nach eigenen Aussagen auch eine sexuelle Erregung empfand.
Und genau dieser Fakt wurde dann auch strafverschärfend gewürdigt. Die weitere Zerteilung der Leiche dagegen, also das Abtrennen von Kopf, Armen und Beinen, wurde als eher defensiv angesehen, weil sie vor allem die Beseitigung der Toten zum Ziel hatte. Das wurde vom Gericht nicht als erschwerend berücksichtigt.
Bleibt noch die Frage, wie hat das Gericht den Umstand bewertet, dass Jürgen S. während der Tat stark betrunken war? War das vielleicht strafmildernd, weil er vermindert schuldfähig war? Hier gab es in der DDR eine ganz klare Rechtsprechung. Alkohol führt nicht zu einer Strafmilderung, wenn sich der Angeklagte schuldhaft und freiwillig in diesen Rauschzustand versetzt hat.
Das ist ja heute in der bundesdeutschen Rechtsgebung etwas anders. Hier können und müssen die Gerichte im Einzelfall entscheiden, ob eine verminderte Schuldfähigkeit durch Alkohol zu einer milderen Strafe führt oder nicht. Da war die Rechtsprechung in der DDR deutlich härter. Auch weil man Alkoholmissbrauch übrigens als Ursache von Kriminalität konsequent bekämpfen wollte.
Und so gibt es dann auch vor Gericht keine Zweifel an der Schuld und der Schuldfähigkeit von Jürgen S. Im September 1982 wird er wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft verurteilt.
Schon am Anfang haben wir ja gesagt, bis heute ist dieser Fall bei unseren Ermittlern von damals, Thomas Sindermann und Bernd Boris, sehr präsent, obwohl er ja mehr als 40 Jahre zurückliegt. Das hat natürlich mit dem Tatablauf und der Brutalität des Täters zu tun, aber auch mit diesem enormen Aufwand bei den Ermittlungen und natürlich auch den Fehlern, die da passiert sind.
Und sicher auch mit der Art und Weise, wie es gelungen ist, einen 4 Jahre alten Jungen zum wichtigsten Zeugen in dieser Ermittlung werden zu lassen. Denn am Ende bleibt der Fakt, dass genau dieser Junge die Polizei zum Mörder seiner Mutter geführt hat.
Es ist auch ein Fall, zu dem es nicht mehr sehr viele Unterlagen gibt. In einer Akte haben wir Hinweise auf ein Gnadengesuch von Jürgen S. gefunden aus dem Jahr 1991, also ein Jahr nach der deutschen Einheit. Ob diesem Gesuch damals stattgegeben wurde oder nicht, darüber darf uns die Berliner Senatsverwaltung für Justiz aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nichts sagen.
So oder so hat Jürgen S. seine Freiheitsstrafe inzwischen längst verbüßt. Wenn er noch am Leben ist, wäre er jetzt Ende 60. Der kleine Junge von damals, der Sohn von Bärbel L., erst heute Ende 40. Nach dem Tod der Mutter wurde er von den Großeltern betreut. Wir hoffen sehr, dass es noch ein gutes Leben geworden ist, nach diesem Drama in der Kindheit.
An der Stelle sagen wir danke fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag hören Sie hier Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop. Und in 14 Tagen, da gibt es auch von uns wieder eine neue Geschichte.
Es geht um einen Mordfall in Brandenburg. In der Nähe von Bernau wird im April 2020 im Flüsschen Panke die Leiche einer Frau entdeckt. Sie wurde mit einem ungewöhnlich langen Kabelbinder erdrosselt und dann ins Wasser gestoßen. Ist der Täter ein Serienvergewaltiger? Die Ermittler brauchen viel Geduld, bis sie den Mann festnehmen können.
Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung. Tatort Kunst vom Deutschlandfunk schaut auf 4 neue Kriminalfälle aus der Welt der Kunst. Rahel Klein und Stefan Kolderhoff sind auf der Spur von gestohlenen Goldschätzen, ermitteln zu gefälschten Werken der russischen Avantgarde.
Und klären die Frage, ob im Louvre die echte Mona Lisa hängt oder ebenfalls eine Fälschung.
Exklusive Einblicke hinter sonst verschlossene Türen also. Tatort Kunst finden Sie überall da, wo Sie auch sonst Podcasts hören, genau wie im Visier. Uns gibt es außerdem natürlich als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer auf eine gute Bewertung und freundliche Kommentare.
Ja, und ein Gedanke fehlt noch und der trifft auch gerade heute wieder besonders zu. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Autorin Katrin Heim, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.